Ja, guten Morgen, guten Mittag auch von mir. Das Thema ist, ihr seht es ja schon, in die Welt gesandt, das hohepriesterliche Gebet aus Johannes 17. Bevor ich direkt einsteigen will, erstmal eine Frage. Ich gehe davon aus, viele von euch oder die meisten von euch haben sich für Jesus entschieden. Ist das geschehen, ohne dass irgendwelche Menschen dazu einen Beitrag geleistet haben, oder war es so, dass ihr durch eure Eltern, durch Verwandte, durch andere Menschen irgendwie mal etwas gehört habt über das Evangelium? Nur alle, die durch andere Menschen sozusagen zu Jesus Christus gefunden haben, können jetzt mal ihre Hand heben. Okay, jetzt mal die Gegenprobe. Gibt es auch welche, die nicht durch andere Menschen zu Jesus gefunden haben, also zum Beispiel durch im Schlaf durch einen Traum oder einfach nur, weil sie die Bibel gelesen haben oder durch ein plötzliches, einschneidendes Ereignis in ihrem Leben? Keine Hand. Okay, jetzt frage ich mal all die ihr als Christen hier seid, seid ihr zufrieden damit, dass ihr Christen seid, oder sagt ihr, hätte mir das mal niemand erzählt? Also ist niemand hier, der jetzt sagt, hätte ich damals die Ohren zugehalten, ja? Okay, also können wir ja schon mal mitnehmen, dass wir sehr glücklich darüber sind, dass wir Christen sind, dass andere Menschen uns dazu geholfen haben, dass wir Christen werden konnten, indem sie uns von der frohen Botschaft erzählt haben, und dass wir darüber dankbar sind. Weil darüber geht es letztendlich auch in der Predigt heute und auch in dem Text aus Johannes 17. Ich möchte zu Anfang der Predigt den Text mit uns gemeinsam lesen. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören schon immer dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ja, weil sie alle mein sind, gehören sie dir. Und die dein sind, gehören mir, und ich werde in ihnen geehrt. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie in der Macht, die du mir gegeben hast, in der Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit die ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, dass sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte dich aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, wie du mir, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast, schon vor Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Amen. Soweit erstmal der Text, um den es heute geht. Schauen wir uns mal an, wann hat Jesus diesen Text gesprochen? Und zwar hatte er das hohepriesterliche Gebet gesprochen zwischen dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern und seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Dazwischen war praktisch das hohepriesterliche Gebet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen lieben Menschen verloren hat. Meistens ist es so, wenn das passiert, dass dann die Worte, die er gesprochen hat, kurz vor seinem Tod, dass die in einem besonders haften bleiben, dass die in einem besonders verankert sind, dass die eine besondere Wichtigkeit erlangen. Weil danach kommt nichts mehr. Man denkt, geht davon aus, dass sozusagen dieses letzte Wort eine besondere Bedeutung hat. Und ich denke, auch hier ist es so. Weil viel hat Jesus zu seinen Jüngern hinterher nicht mehr sagen können. Er war ja dann gefangen und hing zum Schluss am Kreuz. Das waren sozusagen die letzten Worte, die er noch ungestört mit seinen Jüngern sprechen konnte. Von daher haben diese Worte, die wir jetzt gerade gehört haben, sicherlich für die Jünger und auch für uns eine besondere Bedeutung. Das Gebet, was er spricht, ist einerseits etwas Persönliches. Die ersten Worte, da spricht er ganz konkret zu seinem Vater, erzählt von dem, was er getan hat, erzählt von seinen Wünschen, dass er sich darauf freut, wieder beim Vater zu sein, dass er verherrlicht werden möchte. Und so hören wir ein Stück weit etwa ein sehr intimes Gespräch eigentlich, was hier veröffentlicht ist. Insgesamt finden wir auch relativ wenige Gebete wörtlich wiedergegeben von Jesus, die er zu seinem Vater gesprochen hat in der Bibel. Ja, wir finden zwar manchmal, dass er sich davon macht und dass er betet, aber was er genau gesprochen hat, hören wir nicht. Also es ist ein sehr intimes Gespräch. Andererseits ist es aber auch ein sehr öffentliches Gespräch. Er erzählt davon, was er getan hat bisher. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und er erzählt, was er geschaffen hat und stellt aber fest, dass er den Auftrag von Gott, den Menschen Gott nahezubringen und die Menschen zu Gott zu führen, nur teilweise erfüllen konnte. Er hat seine 12 Jünger, er hat auch natürlich gepredigt, immer wieder ganz vielen Menschen, aber das ist letztendlich begrenzt gewesen auf ein relativ kleines Gebiet. Dass die Botschaft von Jesus, von Gott, hinausgeht in die Welt, das ist ja eigentlich erst nach seinem Tod passiert. Und deswegen spricht er hier ganz konkret dann auch zu seinen Jüngern an und erzählt ihnen und stellt sie in diesen Auftrag und bittet deswegen auch Gott, sie entsprechend darauf vorzubereiten und sie dafür auszurüsten. Wie er von seinem Vater in die Welt gesandt wurde, so sendet Jesus jetzt auch seine Jünger. Doch was erzählt oder wen spricht Jesus an? Also nur seine Jünger oder auch uns? In Vers 20 heißt es, ich bitte nicht aber für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus spricht nicht nur seine Jünger an, das wären sozusagen diese Sie für Sie, sondern auch die Menschen, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben und dann auch durch die Enkel und Urenkel dieser Jünger. Und letztendlich sind wir genau in dieser Linie. Das heißt, Jesus spricht auch uns an und stellt uns auch in diesen Auftrag hinein. Also es ist kein Wort, was damals nur für die Jünger galt und für uns nicht mehr, sondern ein Wort, was auch für uns jetzt ganz aktuell ist. Wenn wir angesprochen sind, so stellt sich für mich die nächste Frage, welchen Auftrag haben wir? Mit welchem Auftrag werden wir in die Welt gesandt? Und auch hier macht dieser Text zwei Angaben. Im Vers 6a heißt es, ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das heißt, wir sind in die Welt gesandt, um die Botschaft von Jesus zu predigen. Wir sollen anderen Menschen Gott bekannt machen. Wir sollen anderen Menschen Jesus bekannt machen. Also unser Auftrag ist praktisch, die Botschaft zu predigen in der Welt. Und mit welchem Ziel sollen wir das tun? Auch hier gibt es zwei Stellen in dem Text, die dazu eine Aussage machen. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also das heißt, das Ziel unseres Auftrages ist, dass Menschen Gott erkennen sollen, damit sie das ewige Leben haben. Das heißt, wir sollen anderen Menschen bekannt machen, wie Gott ist, seinen Charakter, seine Art, was er für uns getan hat, damit die Menschen nicht verloren gehen, damit sie sozusagen auch dann den Zugang zu Gott finden. Und im Vers 24 heißt es, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Die sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor Erschaffung der Welt. Also wir sollen nicht nur den Menschen Gottes Wort bekannt machen, dass sie es kennen, sondern auch, und damit sie das ewige Leben haben, also auch den Bezug hier, sondern es geht auch darum, dass sie in der Ewigkeit praktisch mit Jesus zusammen sein können und mit Gott. Also es geht darum, dass Menschen Jesus hier erkennen und dass sie in der Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern dass sie Gemeinschaft haben mit Gott und mit Jesus. Okay, jetzt wissen wir also, für wen es ist, nämlich für uns, was unser Auftrag ist und das Ziel des Ganzen. Jetzt ist die Frage, was erwartet uns auf dieser Reise? Da gibt es zwei Verse. Im Vers 14 heißt es, nun hasst sie, also die Gesandten für Christus, die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören. Das heißt, es wird nicht einfach werden, wenn wir hinausgehen und anderen diese frohe Botschaft verkündigen, wird es nicht so sein, dass sie rufen, Hurra, endlich bist du da, sondern es wird eher so sein, dass wir oftmals Ablehnung erfahren, dass wir gehasst werden, dass wir verspottet werden, manchmal auch nicht ernst genommen werden. Da kommen ja die Fundamentalisten, die Ewiggestrigen, die Reaktionären. Oder in anderen Ländern erleben es die Christen ja noch viel extremer, da werden sie verfolgt und müssen letztendlich um ihr Leben fürchten oder werden auch ermordet oder gefoltert. Also es ist nichts, wo man sagen kann, wenn wir Jesus Botschaft verkündigen, dann werden wir gefeiert wie die Popstars, sondern wir werden gehasst. Aber, und das sagt der Vers 15, und man muss das, denke ich, im Zusammenhang lesen, deswegen sind die auch so eng beieinander. Ich bitte dich, sagt Jesus, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das heißt, Jesus tritt für uns ein, während wir in der Welt Ablehnung und Hass erleben. Jesus sorgt für uns, dass unsere Verbindung zu Gott nicht abreißt und seine Kraft in uns immer wieder auch mächtig bleibt. Und Jesus hat auch den Heiligen Geist uns verheißen, er hat ihn zu Pfingsten uns geschenkt, damit wir diesen Tröster und diesen Fürsprecher haben und damit wir sozusagen nicht aus eigener Kraft hinausgehen müssen, sondern es mit ihm tun können. Ich vergleiche das immer so, ich bin zwar keine Frau, aber man hört das ja immer wie bei einer Geburt. Ja? Also Frauen erzählen dann immer davon, dass sie sagen, wenn sie schwanger sind, können sie sich nicht vorstellen, wie das gelingen soll, das Kind unter Schmerzen zu gebären, zur Welt zu bringen. Ja? Dann hören sie dann von Freundinnen und so, wie schrecklich das alles ist. Und in dem Moment, ja, wenn sie bis dahin sich nicht, das geht ja heutzutage immer ganz einfach, Lokalanästhesie oder Kaiserschnitt, aber wenn sie sagen, nein, ich schaffe das als Frau, und dann durch diesen Geburtsvorgang durchgegangen sind, sagen sie auf einmal, ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Und zwar gar nicht so schrecklich, wie ich gedacht hatte. Naja. Kam es jetzt von einem Mann oder von einer Frau? Es gibt auch Frauen, die hinterher dann sagen, nach einer kurzen Zeit, ich hätte Lust auf das zweite Kind oder so. Ja? Also das soll vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Jedenfalls, wie auch immer, ich kann ja nur als Mann hier sprechen, aber es gibt immer, denke ich, als zumindest hier in der Bibel, diese Aussage, dass Jesus uns die Kraft gibt, dass wir sozusagen durch diesen Prozess, durch dieses Abgelehntsein, durch diesen Hass, durch diese Verfolgung nicht alleine gehen müssen, sondern dass Jesus uns da begleitet und die Kraft gibt. Und wenn man Berichte liest und hört von verfolgten Christen, so ist es auch oft so, dass sie sagen, in dem Moment, wo ich verfolgt wurde, in dem Moment, wo ich dann auf einmal im Gefängnis saß, wo ich das alles erleiden musste, da habe ich Jesus nochmal ganz anders erlebt und die Beziehung zu ihm ganz anders wahrgenommen. Also ich glaube auch die, ohne dass man sich das wünscht, so etwas zu erleben, aber immer wieder in solchen Situationen scheint es so zu sein, dass Menschen dann die Kraft bekommen, das auch durchzustehen und dahin durchzugehen. Also das heißt, uns erwartet nicht das angebetet werden und das gefeiert werden von der Welt. Aber wir wissen, auch wenn es schwer wird, Gott trägt uns durch und er gibt uns die Kraft, die wir zu dem jeweiligen Moment brauchen. Auch wenn wir sie jetzt noch nicht haben, er wird uns in dem Moment die Kraft und die richtigen Worte geben. Die letzte Frage, die mich da bei dem Text bewegt hat, ist, durch was soll unser Handeln als Gesandte für Christus geprägt sein? Also wie sollen wir auftreten, wenn wir hinausgehen in die Welt und von Jesus Christus berichten? Auch hier drei Verse aus dem Text. Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Also die Einheit der Christen. Weiß nicht, wer von euch als am letzten Sonntag da war. Da hieß es in der Predigt, dass 40.000 unterschiedliche Gruppierungen christlicher Gemeinschaften existieren. Ich habe im Internet jetzt gelesen 21.000, aber ob nur 21 oder 40.000, eigentlich ist schon relativ viel. Ja. Dabei, wenn man davon ausgeht, dass wir letztendlich ja einen Jesus haben, der für uns gestorben ist, am Kreuz und wieder auferstanden, wenn wir das, was sozusagen im Glaubensbekenntnis steht, das unterschreiben können, müsste man ja eigentlich sagen, reicht eine Gruppe von Christen, eine Gemeinschaft von Christen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder diese Einheit bewusst machen, dass wir halt, auch wenn eine andere Gemeinde anders heißt, dass wir letztendlich denselben Gott haben, dass wir für sie beten, vor allen Dingen auch für die verfolgten Christen in der Welt, egal aus welcher Kirche oder Glaubensgemeinschaft sie kommen, dass wir ihnen im Gebet nahe sind und für sie eintreten. Aber auch, dass in der Welt nicht, es heißt bei den Christen, das sind auch die, die sich immer untereinander streiten, ja, wo dann die Evangelikalen mit den Pfingstern und die Pfingstern mit den Charismatikern und die Charismatikern wieder mit denen nicht können, sondern dass wir sozusagen diese Liebe, die Jesus eigentlich ja in uns hineingelegt hat, dass die nach außen sichtbar ist und nicht das Trennende. Ich denke, deswegen ist es so wichtig, diese Einheit zu leben. Im Vers 17 heißt es, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. Im letzten Sonntag ging es ja in der Predigt um die Wahrheit. Und da haben wir gehört, dass die Wahrheit letztendlich nur in Gott ist. Also Gott ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die sollen wir letztendlich in die Welt hinaustragen. Aber da müssen wir uns natürlich auch immer wieder bewusst sein, dass Gott die Wahrheit ist. Wir selbst sind nicht die Wahrheit. Das heißt, auch wenn wir Gottes Wahrheit verkündigen, die in der Schrift zum Beispiel sichtbar ist, dass wir immer daran denken, dass wir nur einen bestimmten Ausschnitt der Wahrheit haben. Also Wir haben zwar die Bibel gelesen, haben auch eine Beziehung zu Jesus, aber wir haben nicht die Wahrheit gepachtet, weil wir immer nur einen bestimmten Blickwinkel haben. Ja, ihr seht zum Beispiel die Wand hinter mir, ich sehe eine wunderschöne Stadt Marburg. Völlig unterschiedlicher Blickwinkel, der auch dazu führt, dass es mir vielleicht besser geht als euch, die nur in diesem Raum sitzen. Ja. Nächstes Mal predigen, dann habt ihr diesen schönen Blick auch. Ja. Und ich denke auch gerade da ist diese Einheit so wichtig, weil ich glaube, die Einheit oder die Uneinheit zwischen den Christen ist genau dadurch entstanden, weil jede Gruppe immer dachte, dass sie die Wahrheit gepachtet hat. Dass das, was sie erkannt hat, dieses Teilstück der Erkenntnis der Wahrheit, sozusagen die ganze Wahrheit ist. Und wenn wir uns als christliche Gruppen wieder zusammentäten und darüber austauschen würden, würden wir schnell feststellen, dass praktisch die Gesamtheit von dem, was jede Gruppe für sich erkannt hat, wahrscheinlich dann dieser Wahrheit auch am ehesten ran oder an diese Wahrheit von Gott am ehesten rankommt. Also mit Demut praktisch auch die Botschaft verkündigen, weil wir nicht die Wahrheit gepachtet haben. Und im Vers 26 heißt es, so soll die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sein und ich in ihnen. Gottes Liebe soll in uns sein. Und diese Liebe soll aber wiederum auch das sein, mit der wir hinausgehen. Wir sollen also mit Liebe hinausgehen, so wie Jesus uns geliebt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, für unsere Sünden, für uns das, was wir an Mist gemacht haben, großen oder kleinen Mist, kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Und Jesus noch nicht mal wusste, was für Mist wir machen. Ja, da ist also sozusagen ein Freibrief. Er hat das leere Blatt unterschrieben und ist für uns ans Kreuz gegangen. Dann dürfen wir auch nicht rausgehen in die Welt und sagen, du hast aber oder du hast aber und deine Sünde ist größer oder deine Sünde ist kleiner. Sondern dieses leere Blatt, wo Jesus unterschrieben hat mit seinem Blut, das gilt für jeden. Und mit dieser Liebe Menschen zu begegnen. Auch Menschen, die nicht gleich sagen, hurra, ich will mich jetzt, weil du gekommen bist, für Jesus bekehren. Sondern in dieser Liebe auch zu bleiben und jemanden zu begleiten und mit jemandem zu gehen, auch wenn diese Person erstmal weiterhin auch ihr Leben so lebt, wie sie es lebt. Also das heißt, wenn wir hinausgehen, sollen wir in Einheit hinausgehen, wissend, dass Gott die Wahrheit ist, aber wir nur einen Teil der Wahrheit haben und mit Demut und mit Liebe. Ja, was ist jetzt das Fazit meiner Predigt? Dass Menschen Gott kennenlernen, ist das wesentliche Ziel der christlichen Verkündigung und der wesentliche Inhalt des Christseins. Also Gott will, dass Menschen ihn kennenlernen, dass sie seine Liebe erfahren und wir sollen praktisch hinausgehen. Und so ein schönes Bild, ich war gestern gerade im Garten gewesen und habe da gegraben und mich über bestimmte Pflanzen geärgert, ist der Löwenzahn. Ja? Der Löwenzahn ist ja so eine Pflanze, die ist schon genial. Ja? Da tue ich irgendwo Teer drauf oder Pflastersteine, den Löwenzahn stört das nicht. Der Löwenzahn bricht da durch, ja, und beglückt mich mit einer wunderschönen gelben Blüte, die man so auch noch zu einer Art Honig machen kann. Ja. Man kann diese Blüten sammeln und dann kochen und da so einen Sirup draus machen, der wunderbar auch schmeckt. Gleichzeitig hat der Löwenzahn auch eine ganz tiefe Wurzel, die es ermöglicht, überhaupt praktisch überall durchzubrechen. Und ich glaube, diese Wurzel spricht im Prinzip oder ist ein Bild dafür, dass wir so tief verwurzelt sein sollen in Jesus Christus, in der Bibel, im Glauben. Wenn wir so tief verwurzelt sind, dann können wir auch durch allen Widerstand, der uns in der Welt immer wieder entgegenkommt, durch diese Teerschicht hindurchbrechen und unsere Blüte, die Liebe Gottes, zeigen. Und wenn wir die dann lang genug gezeigt haben, was macht der Löwenzahn dann? Weiß auch jeder Gärtner und jede Gärtnerin, er vermehrt sich extrem. Ja? Das sind diese kleinen Flügel, ja, dieser geflügelten Samen, die dann überall hinfliegen. Ja? Und nächstes Jahr hat man noch mehr Löwenzahn. Ja? Und das ist sozusagen das, was wir tun sollen. Wir sollen mit dieser Liebe Gottes hinausgehen in die Welt und wie der Löwenzahn uns überall verbreiten. Also feste Wurzel im Sinne eines fest verwurzelt sein in der Bibel, im Glauben. Dann haben wir die Kraft durch den Hass und die Ablehnung der Welt, mit Gottes Widerstand praktisch hindurchzubrechen, Gottes Liebe als gelbe Blüte zu zeigen und dann Gottes Botschaft in der Welt zu bekennen. Deshalb Wenn du Jesus bisher noch nicht kennst, dann verschließe deine Augen nicht weiter vor ihm und vor der Wirklichkeit und vertraue ihm dein Leben an. Tu diesen Schritt. Wir haben jetzt die Zeit beim Lobpreis, wo man für sich beten lassen kann und wo du einfach auch diesen Schritt auf Jesus zugehen kannst und sagen kannst, ich möchte dir vertrauen und dir mein Leben anvertrauen. Und wenn du Jesus kennst, so führe seinen Auftrag weiter, indem du als Gesandter oder als Gesandte für Christus sein Evangelium verkündigst. Indem du diese Pusteblume bist und diesen Samen verteilst. Also konkret, lass jetzt für dich beten und geh einen Schritt auf Jesus zu, wenn du ihm dein Leben ganz oder wieder neu anvertrauen willst. Dazu gibt es jetzt gleich die Gelegenheit. Oder wenn du sagst, ich gehe schon lange mit Jesus und ich vertraue ihm auch, denk an diese Frage, die ich am Anfang hatte. Bist du unglücklich mit deinem Christsein und wer hat dich zum Christsein geführt? Ihr freut euch, dass ihr Christen und Christin sein dürft und ihr seid durch andere Menschen dazu gemacht worden, die euch, oder ihr seid auf diesen Weg gekommen durch andere Menschen. Deswegen überlege dir konkret jetzt für eine für dich passende Form, wie du Menschen das Evangelium bekannt machen kannst. Das kann ganz unterschiedlich sein, jemanden einzuladen zum Kaffee oder einfach eine Beziehung entwickeln, Freundschaft entwickeln, wo man dann irgendwann ganz natürlich auf das Gespräch kommt. Oder du stellst dich in die Stadt und predigst das Evangelium. Ich kann das jetzt nicht, aber es gibt ja Menschen, die können das. Oder entwickelst ein Theaterstück, singst ein Lied oder schreibst ein Lied, ein Gedicht. Was auch immer du machst, nutzt die Zeit einfach jetzt im Lobpreis. Schließ deine Augen, sing mal ein Lied nicht mit und überleg mal konkret für dich, wie du diesen Samen in die Welt verbreiten kannst. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns gemeint hast bei deinem hohen priesterlichen Gebet, dass wir hinausgehen sollen in die Welt und von deiner Liebe sprechen, anderen Menschen von deiner Liebe erzählen sollen. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, hinauszugehen, dass du uns beschützt und bewahrst, dass du uns dazu ausrüstest, vor allen Dingen auch mit deinem guten Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns anderen Menschen immer wieder mit Liebe begegnen lässt, auch mit Demut, damit wir ihnen deine gute Botschaft weitergeben können. Wir bitten dich, dass diese Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt, dass du die Herzensohren dieser Menschen öffnest, dass dein Samen wirklich auch Frucht bringt. Und ich bitte dich, lass uns immer wieder fest verwurzelt sein in dir, in deinem Wort, in der Beziehung zu dir. Lass uns dann diese Blüte sein deiner Liebe und der Samen, der dein Evangelium verkündigt. Amen.